Das leitet über zu Herrn Knobloch, und zwar zu jemand, der dieses alles erlebt hat. Wir haben heute Morgen zwei systematische Vorträge gehört. Jetzt kommen wir ein Stück eine Oral History, eine erlebte Situation. Ich möchte Ihnen Günter Knobloch kurz vorstellen. Studierte hier in Dresden, war auf der ABF und studierte dann Elektrotechnik und Regelungstechnik an der TU. 1966 bis 1968 war er verhaftet durch das MFS und verurteilt unter Ausschluss der Öffentlichkeit zu 1 Jahr und 8 Monaten Haft. Im Anschluss studierte er nochmal Wasserwirtschaft, war aber dann arbeitslos aufgrund des Stellens von Ausreiseanträgen. Ihm wurde das Diplom aberkannt und erst 1971 in die Bundesrepublik geflohen. Dort war er sehr erfolgreich als Manager und Forschungsleiter bei Siemens, in der Siemens AG. Er erhielt 1984 den Preisträger der Siemens AG, oder ist Preisträger der Siemens AG. Seit 1997 im Ruhestand ehrenamtlich tätig. Herr Knobloch, ich bin Ihnen dankbar, dass Sie hier sind, und ich darf verraten, dass ohne Ihr Engagement und Ihre Unterstützung diese Tagung auch nicht zustande gekommen wäre. Ganz herzlichen Dank.
Über die ABF zum Staatsfeind, es klingt etwas reißerig, aber es trifft durchaus die Realität, wenn man es aus der Sicht des MFS und einiger Parteifunktionäre der ehemaligen DDR betrachtet. Staatsfeind, Feind der Arbeiter und Bauernmacht, das waren so die Sprüche und das war der Sprachton der SED-Funktionäre. Keiner hat das Ganze so geprägt eigentlich wie Karl Eduard von Schnitzler. Worüber werde ich berichten? Diejenigen, die 2009 bei der Veranstaltung dabei waren, werden sich vielleicht erinnern, dass sehr emotional Professor Franke sagte, ihr redet immer über die großen Fälle, aber nicht über die täglichen, die alltäglichen kleinen Repressionen. Das wurde sehr emotional vorgetragen und ich glaube, dieser Vorwurf, den muss man sehr ernst nehmen und ich werde deshalb besonders darauf eingehen, auf die kleinen alltäglichen Repressionen. Das heißt, ich werde aus der Forschperspektive berichten. Allerdings, es gibt auch offensichtlich mehrere Sichten der Wahrheiten. Das hängt davon ab, auf welche Seite man politisch stand. Warum ist Aufarbeitung so wichtig? Hubertus Knabe, der Direktor der Gedenkstätte Berlin-Schönhausen, sagte 2009, was Schüler von der DDR-Zeit heute noch wissen, da kann einem Angst und Bange werden. Und Werner Schulze, der Bürgerrechtler, sagte, er spricht von einer Serie der Verklärung und Verharmlosung. Heute erfahren wir eine DDR, die es so schön nie gegeben hat. Natürlich gab es auch anständiges Leben im falschen System, aber das sollten wir gut auseinanderhalten. Auf der anderen Seite haben wir die Ewiggestrigen der DDR, die sind sehr aktiv, die haben ihre Netzwerke. Sie wollen ihr Wunschbild der ehemaligen DDR zum realen Geschichtsbild für die Generation nach uns umdeuten und festschreiben. Und diese Veranstaltung soll mit dazu beitragen, dass genau das nicht passiert. Über die ABF zum Staatsfeind. Man wurde nicht als Staatsfeind geboren. Man wurde in diese Rolle gedrängt, wenn man sich wehrte, die permanente tägliche Indoktrination, die Verweigerung der bürgerlichen Menschenrechte und die täglichen Repressionen zu akzeptieren. In jedem Parteiprogramm der SED fand man die Phrase Erziehung zum sozialistischen Menschen. Da stellt sich die Frage, wann wurde man ein sozialistischer Mensch? Zur Erinnerung, die Erziehung begann im Kindergarten gegenüber über die Jungen Pioniere, die Freie Deutsche Jugend, die Gesellschaft für Sport und Technik, dann war noch die DSF bis hin zur Kandidatur zur SED. Und nach Durchlaufen dieser Einrichtung sollte eigentlich der sozialistische Mensch fertig sein. Das Resultat dieser Erziehung, es gab ehrlich Überzeugte, ich habe solche kennengelernt, das war allerdings eine Minderheit. Es gab Fanatiker, die waren sehr gefährlich, da nicht rational ansprechbar. Ich denke hier zum Beispiel an den Parteisekretär der TU Dresden, mit dem ich Gespräche hatte. Und es gab Mitläufer und Angepasste und das war sicherlich die große Mehrheit. Und dann gab es schließlich noch Ablehnende, diese zahlten einen hohen Preis. Die andere Sicht der Wahrheit oder je nachdem, wo man politisch stand bzw. heute politisch steht. Aus einem Brief eines Studenten der TU, Studienjahrgang 1960, er hat bei Professor Kindler und bei Professor Grocker studiert, Zitat, Ostdeutschland war ein noch zerstörtes Land und hatte als einziges nur sein Humankapital. In der BRD hätten Sie und ich keine Chance gehabt, das Abitur zu machen, zu studieren. Diese Chance, das Abitur zu machen, zu studieren, musste sich nicht in Ehrerbietung gegenüber dem Staat und der SED niederschlagen, aber gewiss in Dankbarkeit gegenüber der Bevölkerung der DDR. Diese durfte wohl moralisch darauf vertrauen, von den Absolventen der TU eine Anerkennung in Form von Arbeitsleistung zu erhalten. der Schreiber dieses Briefes über sich selbst, Zitat, ich bin ganz und gar nicht der Denkweise der Nomenklatura der DDR verhaftet. Ich habe nie zu ihr gehört, war in keiner Partei und war ein Mitarbeiter ohne Weisungsrecht. Ein ganz normaler Bürger. Soll ich jetzt ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen setzen? Ich möchte mich mit dem Begriff des hier erwähnten Humankapitals ausführlicher beschäftigen. Stichwort Studium. Man bewarb sich nicht für einen Studienplatz, man wurde in der Regel ausgewählt und delegiert. Und wann wurde man delegiert? Wenn man in das Bild der Funktionäre dieses Staates passte. Die Prämissen dafür waren soziale Herkunft, wie wir schon gehört haben, Arbeiter- und Bauernkind. Funktionärskinder hatten einen Sonderstatus, da komme ich dann nochmal drauf. Dann das Stichwort Ärzteflucht. Warum sind so viele Ärzte geflohen? Weil die Kinder eben teilweise nicht studieren durften. Öffentliches Bekenntnis für Staat und SED, Zugehörigkeit zu den Massenorganisationen und Bereitschaft zur militärischen Verteidigung der DDR. Wer auch nur eines dieser Kriterien nicht erfüllte, hatte eine sehr schlechte Startposition. Wer zudem all nicht bereit war, war bereits als Feind abgestempelt und wurde ausgegrenzt. Zusätzliche Ausgrenzung gründete vom Bildungssystem religiöse Bindungen zur Kirche. Freiheit von Lehre und Studium, Fragezeichen, gab es das? Und da muss man antworten, nein, es wurden nicht immer die Besten gefördert, sondern die Systemkonformen. Wie ging die DDR mit dem hier angesprochenen Humankapital um? Am Beispiel Studium in der DDR, insbesondere der TU Dresden. Vielleicht als Vorspann aus meiner eigenen Biografie, Ablehnung vom Besuch der Sportoberschule, weil ich war kein Arbeiterkind. Ich muss dazu sagen, mein Vater war tot, meine Mutter war Verkäuferin, eine Angestellte. Ablehnung des Antrages auf Studium an der ABF, weil ich mich weigerte, 3 Jahre freiwillig zur Nationalen Volksarmee zu gehen. Dass das dann anders lief, steht allerdings auf einem anderen Blatt. Ein Beispiel von der ABF in Dresden. Wir standen mit dem damaligen Direktor der ABF, Richter, zusammen. Es ging um Ernteeinsatz und er berichtete uns, dass am letzten Wochenende einer der Studenten zu ihm gesagt hätte, er könne am Wochenende nicht zum Ernteeinsatz. Und daraufhin, Richter, er hätte ihn gefragt, warum nicht, und der Student hätte gesagt, er müsse am Sonntag in dem Kirchenchor Trompete blasen. Da zitiere ich jetzt wieder Richter. Er sagte, am Montag hatte ich diesen Studenten bereits exmatrikuliert. Was glauben Sie, war unsere Reaktion darauf? Zustimmung? Opportunismus? Es war einfach Überlebensstrategie. Ein anderes Beispiel, Kirchgänger. Meine Frau studierte damals an der Humboldt-Universität. Beim Ernteeinsatz ist sie mit einigen Kommilitonen am Sonntag aus Langeweile in die Dorfkirche gegangen zum Gottesdienst. Das fand sich später in den begleitenden Personalunterlagen, das kennen Sie ja, wieder, der Studenten wieder, unter dem Thema Kirchgänger. Und damit waren die Karrierechancen schon auf einem Tiefpunkt angelangt. Beispiel Bespitzelung des Humankapitals. Ein Student der TU schrieb mir nach Einsicht in seine Stasi-Unterlagen. Ich war dann im Ingenieurpraktikum bei Carl Zeiss Jena. Dort wurde ich, das geht aus weiteren Stasi-Protokollen hervor, ständig durch einen verlässlichen Genossen unter Kontrolle gehalten. Was ich tue, mit wem ich telefoniere, was ich mit wem spreche, zu wem ich welchen Kontakt habe. Beispiel, die Manipulation des Humankapitals, Stichwort Indoktrination. Aus den Unterlagen des TU-Archivs, Gesprächsprotokoll der Aufnahmeprüfung an der ABF in Dresden, der Direktor Richter handschriftlich, Zitat, auf seine politische Entwicklung achten. Es muss ständig auf ihn Einfluss genommen werden. Damit war ich gemeint. Umgang mit dem Humankapital. Maßregelung an Universitäten, Herabstufung von Studienleistungen. Aus besonderem Anlass anstelle eines eigenen Beitrags hier Beispiele etwas aus der Biografie des Komponisten des heutigen Abendkonzerts Johannes Wallmann. Herr Wallmann studierte in den 80er Musik an der Musikhochschule Weimar, erhielt aber kein Diplom. Man sagte ihm, dass seine Arbeit nur als Hausarbeit gewertet werden könne. 2008 findet er in seiner Studentenakte auch die Kopie seines Diploms, das ihm 34 Jahre zuvor nicht ausgehändigt worden war. Und er findet, dass der Dozent, der die Diplomarbeit damals mit 1 bewertete, gemaßregelt wurde und man die Arbeit auf die Note 2 herunterstufte. Es war ein probates Mittel zur Disziplinierung von nicht systemkonformen Studenten, abwerten, schlecht machen, ausgrenzen. Und das war die Aufgabe und das Ziel von verantwortlichen Kadern und Funktionären auch im Bildungssystem der DDR. Dazu gehörte auch die Musikhochschule Weimar, ebenso wie die Akademie der Künste. Die Vorenthaltung des Diploms ist auch heute als betrügerische Rechtswidrigkeit zu betrachten. Die Musikhochschule hat hier noch den Makel einer nicht aufgearbeiteten Vergangenheit. Sie ist angeschrieben zu dem Thema, hat bisher nicht reagiert. Doch zurück zum Umgang des Staates mit seinem Humankapital. Was blieb zurück? Gebrochene Biografien. Herr Wallmann verwendete diesen Begriff in einem Gespräch mit mir. Die Bedeutung dieses Begriffs wurde mir eigentlich erst sehr viel später richtig klar, als ich das Verhalten von Freunden und Bekannten und deren Entwicklung in der DDR unter dieser Sichtweise betrachtete. Beispiel, ich zitiere aus einer Mail. Ein Freund und ich hatten bei Professor Klausnitz am Institut für Wernwirktechnik eine Stelle. Im Sommer 68 war die Abstimmung über die neue Verfassung. Mein Freund wollte den Wahlzuges nicht mehr mitmachen. Damit hatte sich die Assistentenstelle für ihn erledigt. Ein anderes Beispiel, ein Kommilitone von mir, Günter Franke, einer der Jahrgangsbesten, war im Sommer 68 gerade Assistent und damit Seminargruppenbetreuer an der TU geworden und erhielt den Auftrag, am nächsten Tag die Presseschau im Rahmen der Roten Woche durchzuführen. Grund war der Einmarsch der Warschauer Paktgruppen in die CSR. Man sagte ihm, dabei wären auch zwei Herren anwesend. Diese Formulierung bedurfte keiner näheren Erläuterung. Die Ossis unter Ihnen wissen, was damit gemeint war. Seine, Frankes Aufgabe sei es, eine Diskussion anzufachen. Die Frage, was soll ich machen, wenn ich es ablehne, diese Presseschau durchzuführen, dann bin ich meinen Job los. Franke wusste aber auch, dass eine an die Presseschau anschließende Diskussion für die anwesenden Studenten eine existenzielle Bedrohung darstellte. Denn er wusste, man hatte schon Studenten, die gegen die Invasion opponiert hatten, exmatrikuliert. Franke hat die Presseschau anständig gemeistert, nicht im Sinne der anwesenden Beobachter. Dafür wurde er allerdings dann von den Genossen sehr scharf kritisiert. Günter Franke schrieb mir, dieser Vorgang hat mich als frischen Diplom-Ingenieur stark bewegt. Dafür habe ich nicht studiert, sagte ich mir. Ich wollte kündigen. Meinem Professor, dem ich meine Bedenken offen und vollständig berichtete, meinte jedoch, dass ich das zu schwarz sehen würde und mit meiner Entscheidung noch ein halbes Jahr warten solle. Nach einigen Wochen war ich wieder bei ihm, um endgültig zu kündigen. Ende des Zitats. Er wusste, das an ihn gestellte Ansehen war erst der Anfang und er verließ die Universität, bevor er tiefer in dieses Spitzelsystem verstrickt sein würde. Erst nach 1989 kehrte er zur Lehrtätigkeit zurück an die Fachhochschule in Dresden und bekam dann 25 Jahre nach diesem Vorfall und seiner Entscheidung zu kündigen, eine Lehrtätigkeit, eine Professur übertragen. Dies meint Herr Wallmann auch, wenn er von gebrochenen Biografien spricht und es ist auch wieder ein Stück, ein Beispiel für vergeudetes Humankapital. Zu meiner Verhaftung, das spielt in der Zeit 1966 aus den Dokumenten des MFS, OPV Elektro, OPV Operativer Vorgang Elektro, TU Dresden, Fakultät Elektrotechnik. Eigentlich frei nach Shakespeare müsste ich sagen, viel Lärm um nichts. Aber ein Student der TU flüchtet, ein zweiter will ein Jahr später das Gleiche tun. Ich wusste davon und hatte selbst den Gedanken abzuhauen, so nannte man das damals. Diesen aber aus privaten Gründen damals nicht weiter verfolgt. Das war aber noch nicht alles. Es gab dann noch die Bücher wie Die Revolution der lässigen Kinder von Wolfgang Leonhardt und diese kursierten natürlich auch in der Seminargruppe. Allein schon für den Besitz dieses Buches von Leonhardt drohte Gefängnis. Das hört sich dann im Gerichtsbeschluss und bei der Staatsanwältin so an. Der Student Günter Knoblach hat die politisch-ökonomischen Grundlagen der DDR angegriffen und gefährdet. Verurteilung nach § 16 StEGB, E steht für Ergänzungsgesetzbuch, das war politisches Strafrecht. Und § 16 war Verbindung zu feindlichen Organisationen, die sich mit Spionage, Diversion und Menschenhandel befassen. Das Ergebnis 11 Monate Untersuchungshaft beim Ministerium für Staatssicherheit und 9 Monate Haft in Bautzen. Im sogenannten gelben Elend. 2010 hatten meine Frau und ich erneut Akteneinsicht. Wir fanden auch sehr Erheiterndes dabei. Abhörprotokolle, beschlagnahmte Briefe von Freunden, Verwandten, Überwachungsprotokolle, minutiös dokumentiert mit Foto. Ein Beispiel dafür aus den Unterlagen zum Thema Überwachung meiner Frau. Sie studierte, wie gesagt, in Berlin und sie fuhr in die Stadt, warf in Berlin in den Postkasten einen Brief ein. Der Postkasten wurde sofort vom MFS geleert und dann fing man an, nach Absender und Adressaten, Adressen, die man hatte, zu suchen. Fand ihn aber nicht. Das heißt, man musste alle Briefe öffnen und fand trotzdem nichts. Pech für die Staatssicherheit. Der eingeworfene Brief war der Brief einer Freundin, den meine Frau eingeworfen hatte. Beispiele für diese Themen finden Sie auf meiner Website. Wer Informationen für mich hat und schreiben möchte, auch die E-Mail-Adresse. Es sind dort auch Beispiele, wie gesagt, Überwachungsprotokolle, Vernehmungsprotokolle. Hier noch eine Anmerkung. Auf der BSDU-Website fand ich jetzt, etwa 76% der Antragsteller auf Akteneinsicht bei der BSDU werden fündig. 76% werden fündig. Müsste man sagen, das ist doch eigentlich etwas, die Stasi als begleitender Chronist der DDR-Bürger. Und die Frage, die sich hier stellt, eigentlich welcher Wessi kann aus seiner Biografie schon so etwas aufweisen, einen Eggermann als persönlichen Chronisten. Der Abschlussbericht des MFS weist aus, 45 Personen wurden im Vorgang registriert, 2 wurden als IM angeworben, 2 Studenten der Seminargruppe wurden in einer IM-Vorlaufakte erfasst, 8 Personen zurzeit keine Perspektive auf weitere Bearbeitung, 3 Personen, Studenten der TU, weitere Bearbeitung in einem neuen OPV. Der Aufwand des MSS, unsere Akten betragen etwa 8.000 bis 10.000 Seiten, das ist natürlich einiges doppelt und dreifach, je nachdem, welche Dienststelle damit versorgt werden musste. Und die Dokumente tragen Unterschriften von 29 Mitarbeitern des MFS im Rang von Oberleutnant bis Oberst. Je nachdem, wofür sie verantwortlich waren, auch für Postkontrolle, Abhören, Überwachung, technische Veranlassung, Vernehmungen. Im Mai 1989 war der letztmalige Zugriff von Mitarbeitern des Ministeriums für Staatssicherheit oder die Beschäftigung mit unseren Akten. Das sind 18 Jahre nach meiner Flucht. Zusammenfassend, die DDR musste wirtschaftlich zugrunde gehen, aber nicht, weil ein paar Studenten flüchten wollten, sondern weil das System in unglaublichem Maße volkswirtschaftliche Ressourcen zur Bevormundung, Gängelung, Bespitzelung, Ausgrenzung, Diskriminierung Andersdenkender einsetzte. Und weil es die Ressourcen, ihr Humankapital, nur unter dem Aspekt der politischen Zuverlässigkeit sich entwickeln ließ. Ein Direktor der Wasserwirtschaft in Dresden sagte mir 1968 bei meiner Einstellung, das war nach meiner Haft, Herr Knoblauch, in der DDR werden Sie nie Abteilungsleiter werden können. 1971 bin ich geflüchtet. In der Bundesrepublik konnte ich mich dann ohne Zugehörigkeit zu einer Partei, ohne Protektion innerhalb weniger Jahre in den oberen Führungskreis der Siemens AG aufarbeiten. Der Umgang mit der Vergangenheit, meine Frau und ich können sehr locker mit unseren Stasi-Akten umgehen. Andere sind physisch und psychisch daran zugrunde gegangen. Und ich möchte hier auch ein mahnendes Wort zur Aufarbeitung sagen. Wäre das politische System in den westlichen Zonen nach 1945 errichtet worden, die Wessis hätten sich genauso verhalten, wie es hier gelaufen ist. Das ist durchaus eine menschliche Normalität. Ende 2010 haben wir unsere gesamten Dokumente für die wissenschaftliche Forschung freigegeben. Die Aberkennung meines Diploms nach der Haft, Abschluss an der Universität wurde abgelehnt aufgrund der politischen Vorstrafe und man bot mir dann das Fernstudium an. Ich hatte aber meine Ausreiseanträge laufen, nach meiner Haft der erste Antrag, aber aufgrund dieser Anträge auf Ausreise wurde dann 1970 vom Direktor des damaligen VVB Wasserwirtschaft in Dresden der Antrag an die TU auf Aberkennung des mir erteilten Diploms gestellt, mit der mir gegenüber geäußerten Begründung. Zitat, Herr Knoblauch, Sie haben zwar die Prüfung in Marxismus-Leninismus bestanden, durch Ihr Verhalten aber gezeigt, dass Sie den tiefen Sinn dieser Wissenschaft nicht begriffen haben. Ende des Zitats. Persönliche Anmerkung, diplomiert habe ich mit einem technischen Thema im Stahl- und Walzwerk Halle. Die Arbeit wurde mit der Note 1 bewertet und in der Fachpresse veröffentlicht. die Aberkennung durch die TU erfolgte wegen Betrug. Ich habe nichts abgeschrieben und ich habe auch keine Fußnoten vergessen, muss ich dazu sagen. Der Vorwurf des Betrugs wurde anders formuliert, Originalton, Parteisekretär der TU, Klimank war das. Wenn wir gewusst hätten, dass Sie Ausreiseanträge gestellt haben, hätten wir Sie niemals wieder zum Studium zugelassen. Nicht ausreisen lassen, nicht studieren lassen, aber als Hilfsarbeiter zugelassen. So, das war die Philosophie dieser Funktionäre. Ich habe allerdings hier auch noch ein Gespräch unter vier Augen mit dem damaligen technischen Direktor der Wasserwirtschaft vor Augen, der mir sagt, am Tage nach meiner fristlosen Entlassung, Herr Knoblauch, die machen Sie fertig, das werden Sie nicht überleben. Aber ich wünsche Ihnen trotzdem alles Gute. Das gab es auch. Es gab solche. Diese Solidarität war still und verdeckt, weil es war riskant für einen Genossen, so etwas zu sagen. Deswegen muss man sehr vorsichtig sein bei der Bewertung Genosse und Genosse. Ein weiteres Beispiel zum Umgang des Staates mit seinem Humankapital. Die Wende ging schief, das Buch von Herrn Wallmann zum Thema Ausreiseanträge. Die Ausreiseanträge von Herrn Wallmann waren unpolitisch, mit seinem in der DDR nicht realisierbaren Kunstverständnis begründet. Die Betonung liegt begründet. Meine Ausreiseanträge habe ich über 3 Jahre politisch begründet, das heißt über die Menschenrechte. In den Augen der Funktionäre war da kein Unterschied. Wir wurden zu Feinden des Systems deklariert. Zu Herrn Wallmann, die systemkonforme Musik von Herrn Wallmann wurde zur angeblichen Gefahr für die DDR. Das ging so weit, dass man überlegte, ob und wie man ihn verhaften könne. Ich zitiere aus seinen MFS-Unterlagen. Der OPV Wallmann, operativer Vorgang, ist Bestandteil des zentralen Kampfprogramms und besitzt politisch-operative Bedeutung. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. OPV Wallmann ist Bestandteil des zentralen Kampfprogramms und besitzt politisch-operative Bedeutung. Ein anderes Zitat. Inhalt und Ausdruck der Komposition des Wallmann lassen eine negative oder staatsfeindliche Thematik und Zielstellung vermuten. Noch ein Beispiel. Es besteht die Möglichkeit, die Aussagekraft und Zielstellung der Kompositionen des Wallmann so zu deuten, dass der Verdacht des hetzerischen oder staatsfeindlichen Inhalts besteht. Da kann man nur sagen, das waren doch kranke Hirne. Das haben wir schon mal in der deutschen Geschichte gehabt, unter dem Stichwort entartete Kunst. Zwischen Widerstand und Repression, die Dokumentation von Herrn Dr. Lienert. Die DDR hat sich ihre Feinde selbst gezogen und wir Studenten haben mitgeholfen. Die SED sah allerdings die Gründe völlig anders. Es war der Einfluss des Klassenfeindes, der die DDR-Bürger vom Wege des Sozialismus abbrachte. Sprüche Karl Eduard von Schnitzlers. Also versuchte man, diesen Einfluss zu unterbinden. Fernsehen, Bücher, Zeitschriften, Musik, Schallplatten, Malerei. Die Liste der sogenannten Einschränkungen ist lang. Alles unterlag Restriktionen. Stichwort Studenten im Einsatz. Beispiel für die Unterbindung feindlichen Einflusses. Die Älteren werden sich noch erinnern, das Herunterholen der Fernsehantennen von den Dächern. Zweites deutsches Festfernsehen. Ein anderes Beispiel, wie Hass und Resignation entstanden. Stichwort Kollektivierung der Landwirtschaft. Studenten der TU Dresden, da war ich selbst dabei, wurden bei der Kollektivierung der Landwirtschaft als Drückerkolonne eingesetzt. Ich habe noch im Ohr, wie uns gesagt wurde, wir wurden immer in Dreier- und Vierergruppen zu den Bauern geschickt. Er geht erst wieder raus, wenn die Bauern unterschrieben haben. Gläubigkeit, Nichtdiskussion waren an der ABF, der TU und in der DDR gefragt. Hätten wir Studenten hinterfragt, diskutiert oder abgelehnt, uns missbrauchen zu lassen, wir wären schon am nächsten Tag exmatrikuliert gewesen. Also passten 95% sich an mich eingeschlossen. Wie kam es zu diesem Projekt? Die DDR hatten wir, meine Frau und ich, eigentlich längst vergessen, wenn nicht Günter Franke 2007 zu mir gesagt hätte, du Günter, hier im Osten und auch in der TU gibt es Tendenzen der Verharmlosung und Nostalgie, war doch alles nicht so schlimm. Meine Frau und ich unterhielten uns dann 2007 mit einigen noch aktiven Professoren und hörten immer wieder eigentlich 2 Statements. Ja, da ist einiges nach 1989 nicht gut gelaufen und man müsste etwas tun. Und das andere? So kann man es doch nicht stehen lassen. Wir trafen uns 2007 mit Professor Kockenge, zu dieser Zeit Rektor der TU, und er stellte die Weichen für die Aufarbeitung der TU-Vergangenheit 1945 bis 1989. Dies führte dann zur Veranstaltung im November 2009 und letztendlich zur heutigen. Und das Ergebnis auch dieser Arbeiten ist die Dokumentation zwischen Widerstand und Repression. Die Aufarbeitung, Mangel an Wissen über Vergangenheit. Die einen sagen, Herr Knoblauch, so kann man es doch nicht stehen lassen. Sie formulieren es so, weil sie wissen, wie es wirklich war. Und die anderen, der ehemalige Direktor des Hannah-Arendt-Instituts, Professor Besset, sagte zu mir im Zusammenhang mit der Aberkennung meines Diploms, Zitat, Herr Knoblauch, der Professor hat sich entschuldigt, die Universität hat Sie rehabilitiert. Was wollen Sie eigentlich noch? Der eine ein Ossi, der andere ein Wessi. Ich meine das nicht wertend, sondern einfach nur erklärend. Besset hatte nicht verstanden, dass es nicht um mich ging, sondern es ging um die Universität, um deren Reputation. Man kann es auch so sagen, der aus dem Westen kommt, unterliegt der Gefahr falscher Einschätzung, mangels eigener Erfahrung. Und der aus dem Osten, oft eine gewisse Resignation, heute noch Ängste, die Wahrheit über die DDR zu sagen, ist nicht ganz so ungefährlich. Es gibt eine ganze Menge Verfahren, Prozesse und einstweilige Verfügung. Sie haben sich nicht verhört. Herr Lienert kennt dieses Thema auch aus der Arbeit zu dieser Dokumentation. Auch Beispiele dafür sind auf meiner Website zu finden. Zurück zu, so kann man es doch nicht stehen lassen, Herr Knoblauch. Beispiel, die Publikation mit dem Motorrad durch den Zäunerbau. Nostalgie pur, Herr Knoblauch, haben Sie dieses Buch gelesen? Ich habe mir es gekauft. Bei dem kleinen Büchlein hat es bei mir länger gedauert, zu verstehen, was ist der Stein des Anstoßes eigentlich? Ich rief dann bei der TU die für die Herausgabe Verantwortliche der Stimme nach junge Dame an, und sie sagte mir, aber Herr Knoblauch, das sind doch nur kleine, lustige Erinnerungen ehemaliger Studenten und Professoren der TU Dresden. Die sogenannten lustigen kleinen Episoden, eigentlich für Außenstehende Belanglosigkeiten, Banalitäten. Aber warum kochten hier so Emotionen hoch? Andere sagten mir dann, wir spielten immer mit unserem Studienplatz. Es fehlte die kritische Sicht dieser kleinen Episoden. Kein Wort über exmatrikulierte Studenten, die nicht zum Ernteeinsatz antraten, kein Wort über Ängste in Seminaren, etwas Falsches zu sagen, kein Wort über Zwänge, Loyalitätserklärungen bei allen möglichen sozialistischen Feiertagen abzugeben, kein Wort über die Anwerbung von Studenten zum Spitzeldienst, kein Wort über Strafmaßnahmen gegen Studenten und Bewährung in der Industrie. Und dann habe ich gesehen, es gibt zu diesem Buch ein Geleitwort von Herrn Professor Kockenge. Ich zitiere, die Zeitzeugenberichte dieses Sammelbandes geben sehr subjektiv die Sichtweise der jeweiligen Verfasser dar. Muss man sagen, gut formuliert. Sie hatten als einer der wenigen den Mangel dieses kleinen Büchleins wohl erkannt. Geschichte der TU Dresden von Pommerien. Auch auf dieses Buch sind wir hingewiesen worden. Und immer wieder hier, so kann man es doch nicht stehen lassen, Herr Knoblauch. 2007 berichteten uns noch aktive Professoren, die das Jahr 89 mitgestaltet hatten, von Ereignissen im Universitätsbereich, von Diskussionen im kleinen Kreis, von verfassten Aufrufen, von Denkschriften, die man dann aus Angst doch lieber wieder schnell vernichtete. Vieles davon ist noch nicht dokumentiert. Das Image der Universität und damit ist das Verhalten von 15.000 Studenten plus Lehrkörper gemeint, war nach offizieller Lesart keine gesellschaftliche treibende Kraft für die Ereignisse des Jahres 89. Eine vernichtende Einschätzung bei Pommerin. Vielleicht hat Herr Pommerin recht, ich weiß es nicht. Deshalb haben wir immer wieder bei unseren Gesprächen gesagt, schreibt es auf, sonst ist es weg für immer. Diese Arbeit müssen die Ossis selbst erledigen. Einige Zeitzeugen sind hier, ich denke an Herrn Professor Reinschke. Herr Reibiger ist hier, Professor Kobe, weiß ich nicht, ob er hier ist, Professor Kobe. Ich möchte hier wieder aus einer Mail zitieren. Sehr geehrter Herr Knoblauch, vielen Dank für Ihren Brief. Ich stimme Ihrer Meinung grundsätzlich zu und werde mit Herrn Reibiger diesbezüglich Kontakt aufnehmen. Die Aufarbeitung der Geschichte der TU Dresden in der DDR und die Vorgänge während der Umbruchzeit 89-90 müssen von uns, den aktiven Teilnehmern, geschrieben werden. Mit freundlichen Grüßen, Ihr Professor Hartke. Die Aktivitäten des MFS an der TU Dresden, wieder bei Pommerin, Anwerbung als IM, Zitat, durch Offiziere der Stasi hielten zahlreiche Studenten und Wissenschaftler die praktische Anleitung für die von ihnen erwünschten Spitzel diente. Sie erfüllten diese zumeist freiwillig und aus Überzeugung. Ich kenne Studenten, die vom MFS unter Druck gesetzt wurden und freiwillig unterschrieben. Es war eine existenzielle Bedrohung, nicht zu unterschreiben. Und es soll auch nicht hinweggeleugnet werden. Sie hatten einfach Angst. Ich kenne das. In Bautzen war auch die Staatssicher da. Hat gefragt, Herr Knoblauch, was machen Sie, wenn Sie entlassen werden? Wir können schon was für Sie tun. Aber wir wollen auch eine Gegenleistung. Ein mir bekannter Student der TU schrieb, Zitat, mit dezenten Hinweisen darauf, dass ich doch sicher weiterhin Student bleiben möchte und mein ein Jahr jüngerer Bruder doch auch studiere und mein jüngster Bruder auch Abi machen wolle, wurde ich zur Mitarbeit bzw. Zusammenarbeit mit dem MFS ermutigt. Ich schreibe bewusst ermutigt, denn an eine direkte Aufforderung, dazu kann ich mich nicht erinnern, obwohl das im Protokoll anders dargestellt wurde. Ich war froh, als ich nach ein paar Stunden wieder auf der Straße stand. 3 Ausrufezeichen. Die ganze Zeit über hatte ich das eiserne Rolltor im Kopf, das sich hinter mir schloss, als ich den Stasi-Bereich betrat. Es gab natürlich auch einen normalen Eingang, aber das war Psychologie der Staatssicherheit. Ich sollte dann Berichte anfertigen über mir nahestehende Kommilitonen. Ich habe vor Wut über diese Gauner Faust in der Tasche geballt, aber gezittert hat meine Faust dabei, das gebe ich zu. Die Ängste, das muss man verstehen, wenn man das nicht selbst erlebt hat, ist manchmal schwierig zu verstehen. Ich kenne das, wie gesagt, von Bautzen. Zitat bei Pommerin, in einigen Jahren werden offensichtlich Forschungen sowohl das Ausmaß von Ablehnung als auch Kooperationsbereitschaft mit der Stasi wissenschaftlich befriedigend belegen. Damit sind wir wieder bei einem Kernproblem. Die Zeitzeugen werden weniger, die Bilder der Ereignisse verblassen langsam und es gibt für vieles keine Dokumente. Und viele wollen sich auch gar nicht mehr erinnern, sie verdrängen es. Dann bleibt es so stehen, wie es bei Pommerin steht, wenn das nicht korrigiert wird. Die sogenannte Normalität in der DDR. Was war normal in der DDR? 2007 haben wir mit Professor Kockinge über diese Frage gesprochen. Was war in der DDR Normalität? Denn damals, da liefen die beiden Filme, Die Frau vom Checkpoint Charlie und Das Leben der Anderen. Ein diffamierender Pressekommentar dazu, ich zitiere, eine zweiteilige Horrorklamotte zur besten Sendezeit im ersten Programm. Beim Urteil über das Leben in der DDR wird eine Fokussierung auf die Staatssicherheit diesem Leben nicht gerecht. Selbstreden müssen, deren Machenschaften zur Sprache kommen und Opfer entschädigt werden. Aber davon darf nicht vollends verdeckt werden, dass es in der DDR auch reiches, glückliches, authentisches und aufrechtes Leben gab. Ende des Zitats. Friedrich Schorlemmer verfasste diesen Kommentar in Freitag der Ost-West-Wochenzeitung. Horrorklamotte, reiches, authentisches und aufrechtes Leben. Anmerkung von mir, dieses aufrechte Leben fanden wir auf der Seite der anderen. Der Preis, den diese dafür bezahlen mussten, war hoch, Bildungsverweigerung, Diskriminierung am Arbeitsplatz, Ausgrenzung, Überwachung, Bespitzelung, Verleumdung bis hin zur psychischen und physischen Zerstörung. Auch dafür sind auf meiner Website Beispiele zu finden. Beispiele für die Normalität, das aufrechte, anständige Leben. Zitat aus einem Brief eines Studenten der TU. Ein mir bekannter Student. Am 21. August 1968 war die Niederschlagung des Prager Frühlings. Wie immer bei solchen politischen Anlässen ging eine Liste in den Instituten herum, in der man sein Einverständnis mit den Maßnahmen der DDR, mit den Maßnahmen der Partei und Staatsführung der DDR zur Niederschlagung der Konterrevolution durch Unterschrift erklären sollte. Um die Unterschrift habe ich mich herumgedrückt. Das war nicht mutig. Doch frontale Opposition hätte man in Bautzen abgesessen. Solche Formen psychischen Drucks, dass man aus Angst etwas unterschrieb, was man zutiefst verabscheute, brachte manchem Scham vor sich selbst und immer wieder ein Stück Rückgratbruch. Das aber war das erprobte Herrschaftsprinzip. Es ging immer um solch kleine Schritte, die die Frage aufwarfen, lohnt es sich dafür, alles zu riskieren? Für einen Junggesellen war das noch nicht so dramatisch wie für einen Familienvater mit der Verantwortung für die eigene Familie. Ende des Zitats. War das die Normalität und das reiche, glückliche, authentische und aufrechte Leben, von dem Herr Schorlemmer sprach oder spricht? Nostalgie und Verdrängung. Joachim Gauck, den Nostalgikern muss man entgegentreten. Die Absolventen der ABF Halle, das war die letzte ABF, die 1989 noch ausbildete, haben im Internet eine Absolventenseite. Nur ein einziger Absolvent von vielen schrieb 2007 in das Tagebuch, ich zitiere, was für eine Verklärung einer ach so lustigen Schulzeit. Kein Wort zu Lehrmethoden, die heute wahrscheinlich sogar in Nordkorea als überholt gelten würden. Kein Wort darüber, dass jeder zu jedem Zeitpunkt an der ABF unter totaler Überwachung stand. Dass die Genossen des MFS Dresden für meine Person schon im Alter von 9 Jahren einen Vorgang angelegt haben, wo unter Delikt, das steht in Anführungsstrichen, Auslandsstudent vermerkt wurde. Der Vorgang wurde dann nochmal ein Zusatz erweitert, Bruder bestimmt für ein Studium Außenpolitik. Ende des Zitats. Unglaublich. Die Funktionärselite zusammen mit Partei und MFS sorgt so für ihre noch im Kindsalter befindlichen Sprösslinge vor. Im Alter von 9 Jahren wird vorgeplant die Laufbahn dieser Kinder. Das Resümee des Schreibers, als er diese ihn betreffenden Einträge in den Stasi-Akten findet, Zitat, in was für einer perfiden Überwachungssituation haben wir uns 2 Jahre an der ABF in Halle bewegt. Diese Information haben mir so nachhaltig jegliche Erinnerung an die DDR versaut, dass sich so etwas wie Nostalgie oder noch bescheuerter Ostalgie bei mir nicht aufkommen will. Ende des Zitats. Respekt, das ist eine sehr klare Sprache. Ein einziger von einigen 100 Studenten der ABF, der die Perfidie des DDR-Regimes beim Namen nannte und sich mit der Klassen- und Bildungspolitik der DDR auseinandersetzte. Lassen Sie mich ein Resümee ziehen. Wahrheiten haben viele Gesichter, je nachdem, auf welcher Seite man politisch stand und politisch steht. Wahrheiten werden nostalgisch verwässert, mit dem Moderat durch den Zäunerbau als ein Beispiel. Wahrheiten werden aber auch gefälscht. Wenn ich an geschichtsrevisionistische Publikationen denke, wie zum Beispiel die Schulden des Westens, Untertitel nicht der Osten lag dem Westen auf der Tasche, sondern umgekehrt. Völlig idiotisch. Aber die Menschen haben nicht immer die Zeit und das Wissen, den Wahrheitsgehalt eines Buches, einer Information, einer Ehrenerklärung zu überprüfen und noch so frei erfunden. Etwas bleibt immer hängen, das kennen Sie. Dokumentation zur DDR-Zeit. Es gibt über 1000 Arbeiten zu diesem Thema. Wir haben heute im Wesentlichen eine auf die Täter fixierte Forschung. Erst in den Anfängen steht Herrschaft und Alltag in der DDR. Wie konnte die SED es schaffen, so viele loyale Sympathisanten zu haben? Das ist noch ein, wie gesagt, großes Feld. Die Zukunft, je besser wir Diktatur begreifen und aufarbeiten, desto weniger sind wir die Gesellschaft und die Generation nach uns gefährdet, die Geschichte sich wiederholt. Bei den Recherchen zu diesem Vortrag fand ich einen Satz als Wahlspruch von einer hier schon zitierten Person. Ohne die Kraft, sein Recht zu verfechten, hat man kein Recht. Ohne die Kraft, sein Recht zu verfechten, hat man kein Recht. Das System DDR war Selbstzweck einer Politkaste auf Kosten der Bevölkerung. Die Universitäten wurden zu Kaderschmieden des Systems degradiert. Die Freizügigkeit und die Freiheit für Lehre und Forschung blieb auf der Strecke. Die vielen kleinen alltäglichen Repressionen, von denen Professor Franke sprach, und die Bittgänge, das war die eigentliche DDR. Eine wissenschaftliche Analyse und die Aufarbeitung der Vorgänge, von der auch Pommerin spricht, wird etwas nicht erfassen und wiedergeben können. Das zeitnahe, emotionale Erleben der Ereignisse durch die Betroffenen. Das zeitnahe, emotionale Erleben der Ereignisse durch die Betroffenen. Ich möchte den Vortrag abschließen mit 2 Sätzen von Roland Jahn, dem Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen der FAZ am 8. Mai 2011. Hintergrund: einer seiner Freunde war im Alter von 23 Jahren in Stasi-Haft verstorben, woran auch immer. Er sagte, Zitat, mir wurde durch seinen Tod endgültig klar, dass die Auseinandersetzung mit der Staatssicherheit kein Spiel ist, sondern es geht um Leben und Tod. Man muss nicht der große Staatsfeind sein, sondern nur ein junger Mensch, der selbstbestimmt leben will. Ich habe verstanden, dass man in die Klauen der Staatssicherheit geraten und am Ende auf der Strecke bleiben kann. Ich habe damals die Illusion verloren, dass diese DDR mein Staat ist. Ende des Zitats. Das Konzert heute Abend der Rainer Kunze-Zyklus Der blaue Vogel soll ein Stück Rehabilitation für die Opfer der Repression an den Universitäten sein. So war der Gedanke im November 2009. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. Applaus